Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Andrea Gerg, herzlich willkommen. Was die Leute von Ihnen denken, das ist den zwei Frauen egal, von denen Karosch Taha in ihrem neuen Roman Im Bauch der Königin erzählt. Ein Buch übrigens, das man von zwei Seiten aus lesen kann. Shahira und Amal heißen die zwei Frauenfiguren im neuen Roman von Karosch Taha. Zwei Seiten von Weiblichkeit, die auf ganz unterschiedliche Weise in der kurdischen Community, in der sie leben, wahrgenommen werden. Karosch Taha ist selbst 1987 aus dem Irak nach Deutschland gekommen. Sie ist Lehrerin in Essen. Sie kennt also die jungen Leute, von denen sie erzählt, und das Umfeld, in dem sie leben. Im Bauch der Königin ist ihr zweites Buch, und ich bin jetzt mit Karosch Taha in Essen über eine App verbunden. Hallo Frau Taha, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's Ihnen? Sie sind ja, ich habe es schon gesagt, nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Lehrerin. Wie sieht denn Ihr Alltag im Moment aus?
Also mein Lehrerjob, den führe ich schon seit Sommer 2018 nicht mehr aus. Also die Information ist nicht mehr gültig.
Verstehe. Als wir uns das letzte Mal gesprochen hatten bei Ihrem Debütroman, da waren Sie aber noch Lehrerin, glaube ich.
Das stimmt, das stimmt. Das habe ich aber mittlerweile für mich so herausgefunden, dass sich diese zwei Berufe leider nicht miteinander vereinbaren können, weil ich für die Schule muss ich halt hundertprozentig da sein. Das kann ich dann nicht machen, wenn ich auf Lesereise bin oder wenn ich Aufenthaltsstipendien wahrnehme und so weiter und so fort. Genau.
Stichwort Lesereise ist da jetzt auch viel flach gefallen für Sie. Ihr Buch erscheint ja auch in gedruckter Version erst später. Es gibt im Moment nur eine E-Book-Version. Wie hat sich das ausgewirkt für Sie, diese Corona-Pandemie?
Ja, also unabhängig von dem Chaos mit dem Erscheinungstermin, also der Termin ist wieder vorgezogen worden. Das heißt, das Buch wird am 29. April jetzt erscheinen. Ursprünglich war der 7.4. geplant, dann ist es auf den 19.5. verschoben. Also ja, die Lesereise ist so halb abgesagt. Die Herbsttermine, die Veranstalter schweigen noch, weil keiner wirklich
keiner weiß
wie man das planen sollte. Aber Premiere konnte nicht stattfinden. Wir haben eine Online-Premiere gemacht, die noch hochgeladen wird. Es werden einfach andere Formen gefunden, um damit zurechtzukommen.
Stichwort andere Formen, da haben Sie schon mir quasi eben das richtige Stichwort gegeben, denn Sie haben ja auch eine andere Form ausprobiert. Ihr Buch erzählt von zwei Frauen, habe ich schon gesagt, Shahira und Amal. Und man kann dieses Buch tatsächlich von zwei Seiten anfangen zu lesen. Wenn man es von der einen Seite anfängt, liest man erstmal die Geschichte von Jonas und seiner Mutter Shahira, die in ihrem Viertel angefeindet wird, weil sie doch sehr freizügig lebt. Von der anderen Seite her gelesen, lernt man erstmal Jonas Freundin Amal kennen, die verprügelt ihn, und mit dem Mädchen wollen die anderen nicht so richtig was zu tun haben. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, so eine Art Wendebuch zu schreiben? War das von Anfang an die Grundidee oder ist das erst beim Schreiben entstanden?
Ja, irgendwie beides. Also ich bin immer irgendwie auf der Suche nach neuen Formen des Erzählens, und man steht eigentlich am Anfang immer vor der Entscheidung, einerseits, wie man eine Geschichte anfängt, wo der Anfang ist, und damit gehen ja ganz viele Entscheidungen einher. Und ich habe eigentlich mit eine Figur, haben Sie unterschlagen, nämlich die Rafir-Figur, ist auch Erzählerfigur. Ich habe, als ich mit seiner Perspektive angefangen habe, fühlte sich das unvollständig an. Ich habe das Gefühl gehabt, ich werde der Figur der Shahira nicht gerecht. Und dann hat sich aber die Erzählerin Amal so aufgedrängt. Und vielleicht ist es wichtig zu betonen, dass das nicht ein Buch ist, das einfach nur zwei Perspektiven beleuchtet, weil dann bräuchte man ja dieses Wendeformat nicht, sondern es sind tatsächlich zwei Realitäten. Es sind zwei Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Und das stand für mich so im Vordergrund. Wie kann ich eine Geschichte erzählen, und trotzdem diese zwei Blickwinkel miteinander vereinbaren in einem Buch, dass das Buch quasi diese zwei Geschichten, zwei Seiten sind und dass dieses Buch als Form, als Körper diese zwei Teile miteinander verbinden kann.
Und ich dachte, es geht ja auch ganz stark, oder vielleicht ist sogar das Hauptthema des Buches, habe ich mich gefragt, die Wahrnehmung. Denn es geht ja darum, wie wird zum Beispiel, wenn wir mal bei Shahira bleiben, der Mutter von Younes, wie wird sie von den anderen wahrgenommen? Wie sehr verstößt sie dagegen die Vorstellungen der anderen? Und spiegelt sich das nicht auch in dieser Form?
Ja, genau. Also die Wahrnehmung, die immer eine andere ist, die Wahrnehmung, die dafür verantwortlich ist, wie wir von der Vergangenheit zum Beispiel erzählen, wie wir von unserer Realität erzählen, aber auch die Wahrnehmung, natürlich jetzt zum Beispiel mit Amal, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass sie Younes, ihren späteren Freund, am Anfang verprügelt. Das tut sie ja nicht alleine. Sie und Rafiq tun das. Also in den beiden Geschichten wird das jeweils einmal von Rafiq gemacht und einmal von Amal. Aber die Tat, nämlich einen Jungen zu verprügeln, wird unterschiedlich bewertet. Bei dem Mädchen wird ein großes Aufheben darum gemacht, dass sie einen Jungen verprügelt hat. Und das wird immer wieder erzählt und sie wird anders wahrgenommen. Sie wird als Bursche wahrgenommen oder die Direktorin sagt sogar Mogli-Mädchen, dass sie unzivilisiert ist, dass sie im Grunde bestraft werden müsste für diese Tat. Und bei dem Jungen wird das anders bewertet. Die zwei Mütter streiten sich kurz und dann war's das. Und das hat mich halt eben auch interessiert, wie eine Handlung, ob jetzt irgendwie von einer männlichen Person oder also männlich gelesenen Person oder einer weiblich gelesenen Person, wie diese Handlung bewertet wird. Und dann ist da eben auch die Figur der Shahira, diese promiske Frau, die sehr offen mit ihrer Sexualität umgeht und genau dafür bestraft wird. Und die Bestrafung war für mich auch jetzt in unserer Gesellschaft, ich rede gar nicht irgendwie von der kurdischen Community, sondern auch in der deutschen Gesellschaft gibt es zum Beispiel für eine promiske Frau einfach keinen Begriff. Also Shahira stellt im Grunde eine Lücke, füllt sie, die wir sprachlich für sie gar nicht haben. Wir haben viele Begriffe für Männer, die promisk leben, zum Beispiel Weiberheld oder in der Literatur haben wir Don Juan, Casanova oder wir haben das auch irgendwie so in humoristischen Begriffen wie Schürzenjäger. Im Englischen gibt es auch diverse Begriffe, Ladies Killer, also auch gewaltvolle Begriffe, aber für die Frau gibt es diesen Begriff immer nur in einem sehr negativen Kontext, dass sie nämlich ihre Sexualität, zum Beispiel die femme fatale, dass sie ihre Sexualität immer instrumentalisiert, um den Mann zu manipulieren.
Es sind ja eigentlich beides Frauen, die gegen Regeln der Gesellschaft verstoßen. Und Sie haben es ja schon selber gesagt, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob das jetzt die kurdische Gesellschaft, also die kurdische Gemeinschaft ist oder eben die deutsche Gesellschaft. Da fällt mir ein, ist das denn, wenn man Ihre Art zu schreiben als Migrantinnenliteratur bezeichnet, was Ihnen gefällt oder ärgert Sie das eher, wenn man Sie da zuschlägt?
Ich versuche mich nicht davon ärgern zu lassen, auch wenn es das tut, aber ich versuche da trotzdem irgendwie vernünftig darauf zu antworten, weil ich mit diesem Begriff einfach nichts anfangen kann. Denn ich schreibe ja auf Deutsch. Ich bin eine deutschsprachige Schriftstellerin. Klar kann ich auch Kurdisch, aber mein Kurdisch ist sehr begrenzt. Mein Deutsch ist besser als mein Kurdisch. Aber unabhängig davon bedeutet ja dieser Begriff einfach nur eine weitere Kategorisierung und eine weitere Beschreibung, eine Zuschreibung, um eine bestimmte Art von Literatur und um eine bestimmte Gruppe von Menschen auszuschließen beziehungsweise an den Rand zu drängen. Weil Migrantenliteratur bedeutet ja nicht deutsche Gegenwartsliteratur, sondern es ist eine Unterkategorie und dementsprechend kann dass zum Beispiel zu einem Trend erklärt werden. Vor allem im Feuilleton wird das dann gerne als Trend gesehen und dann frage ich mich, was ist, wenn dieser Trend dann vorbei ist? Mhm. Wie behandelt man dann diese Art von Literatur? Deswegen wehre ich mich so ein bisschen gegen diesen Begriff, den ich nicht nur mag, sondern der ist für mich, der verrät mehr über den Sprecher und den, der diesen Begriff nutzt, als wirklich meine Literatur irgendwie zu beschreiben.
Karosch Taha, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Im Bauch der Königin bei Dumont erschienen. Und wegen der Corona-Krise kommt es ein paar Tage später raus, am 27. April. Bislang können Sie das E-Book aber auch schon lesen. Einer der wenigen Schriftsteller, die in Syrien geblieben sind und weiterhin schreiben, ist Khaled Khalifa, der damit auch einer der wenigen ist, die das Bürgerkriegsland noch von innen heraus beschreiben können. Diese Woche ist ein neues Buch von ihm erschienen, das heißt Keine Messer in den Küchen dieser Stadt. Und eigentlich sollte es auf einer großen Lesereise vorgestellt werden, aber die fällt natürlich aus. Cornelia Wegerhoff hat deshalb Khaled Khalifa in Damaskus erreicht und mit ihm über sein Buch und die Lage in seiner Heimat gesprochen.
Er meldet sich sofort, als ich ihn auf dem Handy anrufe. Auch in Syriens Hauptstadt Damaskus zwingt das Coronavirus die Menschen, zu Hause zu bleiben. Khaled Khalifa freut sich über das deutsche Interesse an seinen Büchern. Seine syrischen Leser hätten ihn in den Zeiten vor Corona manchmal sogar auf der Straße angesprochen, erzählt er.
Ich denke, ich erhalte mehr Lob, als ich verdient habe von den Leuten in Syrien. Aber vom Regime bekomme ich andere Sachen. Auf jeden Fall kein Lob.
Khaled Khalifa lacht ironisch, verliert aber über die Repressalien der Sicherheitsbehörden gegen ihn kein Wort.
Das ist jetzt nicht die Gelegenheit, darüber zu reden. Die verdienen keine Aufmerksamkeit von mir.
Dass seine Literatur in Syrien verboten ist, daran habe er sich gewöhnt, sagt der 56-Jährige. Und letztlich kämen seine Landsleute ja auch irgendwie an seine Bücher.
Für mich ist das eine Komödie geworden. Manche sagen, dass meine Bücher wie Hasch gehandelt werden. Das stimmt, verbotene Sachen werden immer heimlich unterm Tisch verkauft. Es gibt viele Methoden, wie man die Bücher hierher holt.
Es war ein Verlag im libanesischen Beirut, der Khaled Khalifas Roman »Keine Messer in den Küchen dieser Stadt« 2013 herausgebracht hat. In Kairo wurde das Buch schon kurz darauf als bester zeitgenössischer Roman in arabischer Sprache ausgezeichnet, mit der Naguib Mahfouz-Medaille, benannt nach Ägyptens Literaturnobelpreisträger. Zum Preis gehörte die Übersetzung ins Englische. Khaled Khalifa, den das syrische Regime eigentlich verstummen lassen wollte, machte sich so auch außerhalb des Nahen Ostens einen Namen. Denn seine literarischen Figuren wirken wie Zeitzeugen, erklären das Drama, das schon lange vor dem Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges seinen Lauf nahm.
Keine Messer in den Küchen dieser Stadt ist ein Roman, der vom syrischen Leben unter der Herrschaft der Diktatur erzählt. Über das Leben einer Familie in Aleppo von 1963 an, als die Baath-Partei an die Macht kam, bis zum Jahr 2005 ungefähr.
Die arabisch-sozialistische Baas-Partei übernahm unter Beteiligung der syrischen Armee bei einem Putsch die Macht. Der Ich-Erzähler in Khaled Khalifas Familiensaga wird in der gleichen Woche geboren. Als er in den 1980er Jahren sein Erwachsenenleben beginnt, bestimmt die Diktatur des Assad-Clans längst den Alltag.
Als ich anfing, diesen Roman zu schreiben, kamen mir zehntausende Bilder in Erinnerung, die alle geschrieben sein wollten. Im syrischen Leben ging es um Schmerz, Angst und Unterdrückung. Ich hätte ewig schreiben können, aber ein Roman muss ja ein Ende haben.
Ursprünglich habe er seinem Buch den Titel Parallelleben geben wollen, sagt Khaled Khalifa.
Das bedeutet, dass die Menschen zu Hause anders leben als auf der Straße, dass sie das System betrachten, als ob es nicht existieren würde. Dabei durchdringt das System jedes Detail ihres persönlichen und täglichen Lebens.
Auch die Protagonisten des Romans leben dieses Parallelleben, der Erzähler zum Beispiel als Teil der schweigenden Mehrheit. Von klein auf dazu erzogen, heißt es da.
Ich hatte schon immer Angst vor Ansammlungen, die außer Kontrolle geraten konnten. Zum Beispiel vor Gruppen von jungen Menschen, die nach einem aufregenden Film johlend umherzogen. Geheimdienstler säßen auch auf den Blättern der Bäume, behauptete Mutter und mahnte uns, ja, den Mund zu halten und einfach zu nicken.
Doch nicht alle wollen nur den Mund halten. Der Roman zeigt, wie die verschiedenen Figuren mit sich und dem syrischen System ringen. Selbst die altgewordene Mutter fasst in geistig verwirrtem Zustand das Wesen der Diktatur in präzise Worte.
Macht und Gewalt sterben nie, erklärte Mutter. Das Blut der Opfer lässt den Tyrannen nicht sterben. Es ist wie eine halboffene Tür, die immer weiter zugeht, bis der Mörder erstickt.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich das syrische Regime vor solchen Worten fürchtet und Khaled Khalifas Bücher verbietet. Aber deshalb werde er seine Heimat nicht verlassen, sagt der Schriftsteller am Telefon. Als er tatsächlich ausreisen durfte, zu Lesereisen auch nach Deutschland flog, kehrte Khaled Khalifa immer wieder nach Damaskus zurück.
Ich habe mich entschieden, in meinem Land zu leben, mit meinem Volk, mit den Armen, die keine andere Wahl haben, als hier zu bleiben und die von der Welt verlassen wurden. Ich sehe ihren Hunger, die Entbehrungen, den täglichen Kampf um ein demokratisches Syrien. Wenn unser Land das eines Tages schafft, dann bin ich der glücklichste Mensch auf unserem Planeten.
Sagt der syrische Schriftsteller Khaled Khalifa. Sein Roman »Keine Messer in den Küchen dieser Stadt« ist jetzt auf Deutsch beim Rowohlt Verlag erschienen, übersetzt von Hartmut Fähndrich. Es kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Die Mäuse haben einen Antrag, bitte.
Danke, Noah. Also, uns ist Folgendes aufgefallen. Und wir wollen hier niemanden schlecht machen oder einseitig Schuld zuweisen, aber wir finden, die Elefanten nehmen einfach total viel Platz weg auf dem Schiff.
Ja, und jetzt?
Also, wir haben jetzt auch keine Patentlösung parat, aber wir wollten das schon mal ansprechen dürfen.
Das stimmt schon.
Da ist was Wahres dran.
Die sind riesig.
Aber aus Sicht der Ameisen zum Beispiel, nehmt ihr alle total viel Platz weg auf dem Schiff, sogar die Mäuse.
Komm nur, das ist jetzt echt Whataboutism.
Whataboutism, ey?
Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
Ramir ist schlecht.
Ist mir egal. Ist das normal? Ist heute verkaufsoffener Sonntag? Ist morgen Zuckerfest? Ist da oben jemand? Es ist schwer, ein Gott zu sein. Es ist soweit. Es ist kompliziert. Es ist, was es ist.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der amerikanische Schriftsteller David Mann war 13 Jahre alt, als sein Vater sich das Leben nahm. Und dieses Ereignis hat sein Leben für immer geprägt. Und auch in seinen düsteren und sehr bewegenden Romanen und Erzählungen greift der 53-Jährige dieses Trauma immer wieder auf. Jetzt ist sein Roman Momentum ins Deutsche übersetzt worden. Jörg Margenau hat das Buch gelesen und ich bin mit ihm telefonisch verbunden. Ist denn Momentum auch wieder ein autobiografischer Roman, der um dieses Thema kreist?
Ja, das ist er, und autobiografisch ist er insofern, als die Geschichte des Vaters ja irgendwie dann doch auch zu seinem Leben dazugehört. Denn in diesem Roman rekonstruiert er die letzten Tage im Leben dieses Vaters. Er selber kommt als 13-jähriger Junge darin vor, der Vater kommt dann nochmal zu Besuch, ist also als Ich auch vorhanden, aber dieses Ich des Autors, wenn es autobiografisch ist, ist eben größer als die Person. Da gehört der Vater und die Geschichte des Vaters und das Trauma, das er dann seiner Familie hinterlassen hat, eben auch dazu.
Er kommt darin vor, haben Sie gesagt, aber schreibt er denn auch das ganze Buch aus der Perspektive, also aus seiner eigenen, oder wie schaut er auf diese ausweglose Situation des Vaters?
Das fand ich sehr interessant gemacht. Das ist eigentlich ein autorialer, allwissender Erzähler, der aber ganz, ganz dicht an der Vaterfigur dranbleibt, fast aus dessen Perspektive schreibt. Man hat auch das Gefühl, im Kopf des Vaters zu sein. All diese dauerattackierenden Gedanken des Depressiven, der um sein Leben ringt und entschlossen ist, sich zu erschießen, miterleben zu müssen, wie es die ganze Nacht durchtickert in diesem Kopf, der keine Ruhe findet, für den die eigenen Gedanken Feinde sind, die alles zerstören. Das wird ganz nah, ganz dicht, im Präsens beschrieben. Und dann taucht eben auch beim Besuch des Vaters zu Hause in der Familie der 13-jährige David Van auf, der da lange Haare hat und Schlaghosen. Das ist Ende der 70er Jahre. Und er sieht sich selber aber eher aus der Perspektive des Vaters und beschreibt sich von außen, wie so ein Kind da sitzt, und beschreibt aber auch dann, welche Wirkung dieser völlig verwirrte Vater mit seinen attackierenden Reden auch auf die Kinder hat, die er aufsucht. Also die Perspektive macht dieses Buch wirklich ganz hautnah und gefährlich, fast schon beim Lesen.
Und was passiert da noch? Also was macht dieser Vater noch in seinen letzten Lebenstagen?
Es ist ein Versuch, ihn noch zu retten. Er lebt in Alaska alleine, hat sich von einer Freundin getrennt, die Familie vorher schon verlassen. Er fliegt nach San Francisco, um dort von seinem Bruder am Flughafen abgeholt zu werden. Der Bruder möchte ihn retten, bringt ihn zu einem Therapeuten. Der Therapeut wird aber nur beschimpft von diesem Jim Van, dem Vater, als Geldabschneider, als einer, der nur auf die Uhr guckt und sich für die Patienten nicht interessiert. Und von dem aus geht die Reise dann eigentlich weiter in die Vergangenheit, zurück zu den Eltern. Das fand ich das eindrucksvollste Kapitel eigentlich in dem Buch, wo aber eigentlich abzuraten ist, dann ausgerechnet, wenn man sich erschießen will, dann noch die Eltern aufzusuchen und zurückzukehren an den Ort, der vielleicht auch mitbestimmend war für die Depression. Das sind zwei Leute, diese Eltern, die das Leben eigentlich abgehakt haben. Der Vater sitzt nur noch am Fenster und sagt gar nichts mehr, blickt schweigend auf den See und will sich auch nicht auseinandersetzen. Aber schließlich kommt er durch die Attacken des Sohnes doch dahin, dass er die längste Rede seines Lebens hält, in der er sagt, wie hassenswert er alles findet, was er getan hat, wie fürchterlich das Leben eigentlich ist. Und dann sagt der Sohn zu ihm, du hast mir jetzt geholfen, das war das erste ehrliche Wort von dir und überhaupt das erste Mal, dass du gesprochen hast, aber mein Leben kannst du damit auch nicht retten. Er will nämlich genau nicht so sein wie dieser Vater, der das Leben bei lebendigem Leibe verweigert, mehr oder weniger. Und deshalb entscheidet er sich dann dazu, sich zu erschießen. Und diese Finsternis dieses Buches, die wird von Besuch zu Besuch, bei einem alten Freund, bei der Ex-Freundin, bei der Geliebten, die dann nochmal mit ihm sich in einem Motelzimmer trifft und mit ihm schlafen möchte, aber auch das misslingt. Es ist ein stufenweiser Gang hinunter in die Abgründe der eigenen Seele und des eigenen Lebens, der rettungslos ist von Anfang an.
Es gibt ja tolle Texte über Depressionen, zum Beispiel von David Foster Wallace, aber mir geht das immer so, dass ich das faszinierend finde beim Lesen, aber auch gleichzeitig kaum aushalten kann. Wie ist das hier? Der Vater trägt ja sich selbst und sein Leben nicht mehr. Wie geht's da dem Leser?
Das ist alles sehr schwer zu ertragen. Das ist harte Kost und ich fand es andererseits aber auch fast stellenweise ein bisschen redundant und langweilig, weil man von vornherein schon so weit unten drin steckt, dass man weiß, da kann sich eigentlich gar nichts mehr entwickeln. Das kann nur noch zum finalen Schuss kommen. Depression wird gezeigt als einen Zustand, in dem man sich selbst von außen betrachtet, das eigene Leben sich schicksalhaft entscheidet. Auch wenn man weiß, es geht schlecht aus, muss man dieser Entscheidung folgen und alle anderen, die da Einspruch erheben, haben keine Chance. Es ist aber auch ein Zustand, in dem man, und da macht David Van gar kein Hehl daraus, wirklich zum Kotzbrocken wird, indem man sich so verhält den anderen gegenüber, dass man sich so hassenswert macht, wie man nur sein kann. Also dass man auch seinen eigenen Unwert ständig in jeder Kommunikation demonstriert. Und deshalb hat man am Schluss, und das ist vielleicht auch die Kunst dieses Buches, mit dieser Figur, die sich dann umbringt, eigentlich gar kein Mitleid, sondern ist mit ihr zusammen auch erlöst. Das muss man auch erstmal schaffen in einem Roman. Also das ist ganz gewiss keine Unterhaltungslektüre, sondern etwas, was man sich zumutet, was einen zerfetzt, wie diese Figur auch, und ja, was man aushalten muss.
Jörg Margenau über den Roman Momentum von David Van, aus dem Englischen übersetzt von Cornelius Reiber. Erschienen ist das Buch bei Hansa und es kostet 24 Euro. Wenn die Welt kleiner wird und man wie im Moment nicht einfach reisen kann, wohin man will, dann bietet die Literatur ja Kopfreisen ganz unterschiedlicher Art. Man kann im eigenen Zimmer die Welt entdecken, so wie Xavier de Maistre es in seinen 42 Tagen Arrest gemacht hat. Oder es lohnt sich auch, die eigene Stadt auf den Spuren eines Schriftstellers neu zu entdecken. Theodor Fontane zum Beispiel ist nicht nur durch die Mark Brandenburg gewandert, er hat auch über 12 Wohnungen in Berlin bewohnt. Und auch wenn die meisten davon längst zerstört sind, lassen sich noch Spuren finden. Etienne Röder hat noch vor Corona mit dem Publizisten Michael Bienert einen literarischen Stadtspaziergang gemacht, schön dicht gedrängt in einer Besuchergruppe, was man sich ja im Moment kaum noch vorstellen kann.
Vor der kleinen Fontane-Apotheke wurde es ziemlich eng. Immer mehr Interessierte drängten sich traubenförmig um Michael Bienert. der seine literarische Führung zu Theodor Fontane im ehemaligen Diakonissenkrankenhaus am Bethaniendamm begann.
Ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil ganz viele Leute jetzt ohne Anmeldung gekommen sind. Ja, sonst hätten wir ja
noch.
Ja, okay. Dankeschön.
Der gelernte Apotheker Fontane kam 1848 im Revolutionsjahr nach Berlin, um dort zwei dieser Diakonissen in der Pharmazie auszubilden. Später schrieb er darüber:
Aber ein bestimmtes Verdienst kann ich mir doch selber zuschreiben, und zwar das Verdienst, dass ich selber so wenig wusste. Das ist in solchem Fall wie der meinige, war immer ein großer Segen. Je weniger man weiß, desto leichter ist es, das, was man zu sagen hat, in Ordnung und Übersichtlichkeit zu sagen.
Ordnung und Übersichtlichkeit. Die Bedingungen waren ideal für Fontane, denn er hatte neben seiner Lehrtätigkeit genug Muße zum Schreiben. Und in diese Zeit fiel schließlich auch sein Entschluss, Berufsschriftsteller zu werden. Die Zeiten waren aufwühlend, und so sehr er später als preußisch-bürgerlicher Autor galt, im Revolutionsjahr schrieb Fontane aus Berlin an einen Freund:
Ich bin nicht in der Stimmung auf deinen unendlich friedlichen Brief, der nach jedem beliebigen Jahrgang nur nicht nach 1848 schmeckt, einzugehen. Die Ereignisse fordern zum Kampf heraus. Mit dürren Worten hast du nicht auf väterlicher Rumpelkammer eine alte, aber gute Büchse. Ich fordere es von dir als einen Freundschaftsdienst. Hätte ich Zeit und namentlich Geld, ich wäre ein Wühler comme il faut, denn alles ist faul.
Und Irrungen und Wirrungen, so war der Stadtspaziergang betitelt. Und Michael Biener traf nicht nur Vorkehrungen für die körperliche Unversehrtheit seiner Gäste.
Wir müssen jetzt mal gerade dem Radfahrer einen Durchgang schaffen. Klingeling, Achtung. Ist noch nie einer bei einer Stadtführung von mir überfahren worden.
Er führte sie auch an tatsächliche Schauplätze aus Fontanes Werken. Unweit vom Bethanien stieß einst der Luisenstädtische Kanal in die von Villen und Fabriken gesäumte Spree. An genau jener Stelle, hinter der Köpenicker Straße, befand sich im Roman Jenny Treibel die Treibelsche Villa. Nach Kreuzberg floh auch die Protagonistin der Irrungen und Wirrungen, Lene, die unweit des bereits erwähnten und später vom Gartenplaner Erwin Barth zugeschütteten Luisenstädtischen Kanals eine Prachtwohnung bezog.
Und was noch wichtiger für ihre Gesundheit und Erholung, dass sie nun keine Furcht mehr vor einer Begegnung mit Botho zu haben brauchte. Wer kam nach dem Luisenufer? Botho gewiss nicht. Es gibt ja bei Fontane Frauenfiguren, die scheitern, weil sie mit den Rollen, die ihnen die Gesellschaft zubilligt, nun überhaupt nicht klarkommen. Aber es gibt natürlich auch so eine Figur wie die Lene aus Irrungen, Wirrungen, die ihr Leben selber in die Hand nimmt.
Jenny Treibel oder auch Lene, die Heimarbeiterin, die sich allein durchschlägt und ihr Glück schließlich nicht mit dem Adligen, sondern mit einem Unternehmer findet. In seinen Werken zeichnete Fontane seine Frauenfiguren mit dem wertschätzenden Blick fürs Scheitern. Doch was faszinierte ihn daran so sehr?
Was fasziniert Sie denn an Frauen? Er hatte einen Blick für die Stärke, die Frauen haben können, aber natürlich auch für die Verletzlichkeit. Und er hatte natürlich einen sehr kritischen Blick auf die männlichen Zeitgenossen. Gerade dieses militärisch geprägte Bild von Männlichkeit, das wird ja von ihm dekonstruiert. Da bleibt ja nichts Positives mehr übrig. Zum Beispiel
kaum etwas Positives ließ auch Alfred Döblin an Fontane. Man hat seinen Fontane wie ein liebes Stück Hausrat in der Wohnung, schrieb dieser. Gelegentlich betrachtet man ihn. Er ist selbstverständlich da. In seinen besten Sachen hat er eine ruhige, wissende, verzichtende Geistigkeit. Döblin, der Expressionist, erlebte das moderne Berlin aus einer radikaleren Perspektive als Fontane und stellte die Frage, ob die mittlerweile gewachsene Metropole nicht andere Erzählperspektiven und Strategien brauche.
Ich habe kein Problem, Führung über Döblin und über Fontane zu machen. Und,
auch wenn Fontane das Phänomen Großstadt nicht so versprachlicht hat wie andere nach ihm, so hat er doch in seinen großen Romanen auch eine soziale Topografie beschrieben. Gegen Ende seines Lebens schrieb er: Haus und Herd, Familie und Vermögen sind die Dinge, um die sich die irdischen Interessen drehen. Und mit diesen Interessen auch das Glück. Denn was nicht interessiert, kann auch nicht glücklich machen.
Also, man muss dazu eigentlich gar nichts sagen, ne?
Vielen Dank.
Auf Fontanes Spuren mit Michael Biener, der das hoffentlich bald wieder anbietet. Momentan kann man den Fontane-Spaziergang ja auch mal alleine machen. Die Buchhandlungen haben seit dieser Woche wieder geöffnet, aber wir haben ja auch schon vorher von einigen Buchhändlern gehört, dass auch jenseits des Ladengeschäfts ganz schön viel los war und die bestellten Bücher mit Fahrrädern ausgeliefert oder beim Nachbarmetzger hinterlegt worden sind. Ich bin jetzt mit Ute Gartmann verbunden. Sie ist eine der Geschäftsführerinnen der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharnbeck. Hallo Frau Gartmann, wie geht's Ihnen?
Ja, hallo.
Wie war die erste Woche im Laden?
Also die erste Woche war wunderbar. Wir flitzen mindestens genauso durch die Gegend, nur jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern halt zu Fuß durch den Laden. Wir arbeiten jetzt in Teams. Das heißt, falls ein Team krank wird, kann der Laden weiterhin geöffnet bleiben. Was wir ja nicht hoffen, dass eine krank wird, aber dass wir ja einfach ein bisschen Obacht geben. Und der Laden brummt. Die Leute haben richtig wieder Lust zu lesen, kaufen jetzt auch schön Neuerscheinungen, also die ja so in dem Monat, wo wir alle geschlossen haben mussten, ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind.
Fällt Ihnen denn auf, dass die Leute irgendwie andere Bücher kaufen als sonst?
Naja, also so Klassiker wie Camus, Die Pest läuft. Es laufen schon noch ein paar dieser Dystopien, mit denen ich mich also im Moment nicht anfreunden wollte, aber... Also bis auf Die Pest würde ich sagen, Sie lesen genau das Gleiche, was Sie vorher auch gelesen haben.
Haben Sie denn auch schon eins der Bücher, die Sie für uns ausgesucht haben, diese Woche verkauft? Mit welchem wollen wir denn anfangen?
Ja, kann ich mich eigentlich kaum entscheiden, weil die alle drei so toll sind. Also was wir schon richtig viel verkauft haben diese Woche, sind die ersten beiden Titel. Vielleicht fangen wir mit Freunden an.
Die braucht man ja im Moment besonders.
Genau. Und ich glaube, deshalb verkaufen wir das auch viel. Das ist ein ganz schöner Band mit Zeichnungen und ganz kurzen Texten von Heike Faller hat die Texte gemacht und Valerio Vidali hat die Zeichnungen gemacht. Und es ist, also vielleicht ein bisschen sentimental, aber es beschreibt die Phasen einer Freundschaft, wie man sich findet in diesem riesigen Weltall, wie man sich aneinander herantastet, wie man Gemeinsamkeiten entdeckt und Unterschiede auslotet, wie man sich manchmal aus dem Blick verliert, sich wiederfindet oder halt doch nicht genug investiert in diese Freundschaft und sie geht verloren. Und das Ganze wirklich in knalligen Farben, toll gemacht und so Sätze zum Beispiel wie, ich liebe es, wie du andere Menschen betrachtest, um zu sehen, wie das Leben dich verändert oder also immer so ganz kurze Sachen und wir haben Kunden das empfohlen, dass sie so Care-Pakete an Freunde schicken sollen und einfach neben einer Flasche Rotwein oder Schoko einfach immer dieses Buch damit reinpacken sollten. Und das scheint zu klappen.
Also ein schönes Geschenkbuch kann man auch sich selbst schenken. Genau. Dann haben Sie auch ein Buch ausgesucht, über das wir die Woche auch schon in der Lesart gesprochen haben, von Janine Cummins, American Dirt. Das ist Anfang der Woche auf Deutsch erschienen. Ja. Viel diskutierter Titel in den USA. Was gefällt Ihnen an diesem Roman?
Das ist atemberaubend spannend. Also ich habe das angefangen, also sagen wir, ich glaube Ostersamstag, wir hatten so ein Vorab-Exemplar. Und ich kam da überhaupt nicht von weg. Das spielt halt in Mexiko, in Acapulco. Eine witzigerweise Buchhändlerin ist mit einem Journalisten verheiratet. Und der hat einen Artikel geschrieben oder veröffentlicht, wo er so den Kopf eines Kartells entlarvt. Und dann gibt es halt einen Rachefeldzug, das kann man jetzt auch sagen, das passiert gleich am Anfang. Der bringt fast die ganze Familie um und es bleiben übrig die junge Frau und ihr einer Sohn. Und diese beiden begleitet man dann auf ihrem Weg durch Mexiko in die USA. Es ist so erschreckend in der Realitätsbeschreibung und so unglaublich spannend, wie sie das macht. Obwohl, also es fallen keine Schüsse. Es ist kein traditioneller Krimi. Also so, dass man jetzt sagen würde, wow, was passiert da? Aber es ist so, dass ich zwischendurch das Buch zugemacht habe, so einmal irgendwie durchs Haus gegangen bin und erst dann wieder also in der Lage war, das weiterzulesen.
Konnten Sie die Vorwürfe also offenbar nicht nachvollziehen? Immer die Autorin hat man ja vorgeworfen, das wäre anmaßend, sich da in diese mexikanischen Einwanderer reinzudenken, also dieses Phänomen der kulturellen Aneignung. Offenbar funktioniert der Roman aber ja sehr gut.
Also ich finde, er funktioniert. Und dieses Argument finde ich, also es wird ja jetzt ganz oft immer benutzt, also dass man... Wenn man Mann ist, nicht über Frauen schreiben, also vice versa. Also das finde ich, das nutzt sich ein bisschen ab und ich finde, sie macht es wirklich gut. Also und sie hat dafür ziemlich lange recherchiert. Sie ist, glaube ich, auch mit einem Lateinamerikaner verheiratet. Das heißt, ihr ist so eine andere Kultur nicht komplett fremd. Sie ist jetzt keine keine weiße, besser verdienende Hausfrau, die von nichts eine Ahnung hat, sagen wir mal. Und dann, also, nee, kann ich nicht verstehen.
Also auf jeden Fall lohnt es sich offenbar, das mal selbst zu lesen und nicht nur die Debatte darüber. Und dann haben Sie noch ein Buch ausgesucht, Der Wolf kommt nicht, von Myriam Öyesat. Was ist das?
Das ist ein Herzensbrecher. Das finde ich echt das schönste Bilderbuch in diesem Frühjahr. Es ist die Geschichte eines kleinen Hasen, der seine Mutter immer fragt, ob der Wolf kommt. Und sie sagt, nee, der kommt nicht. Also, und dann fragt er immer, aber klar, also, und wenn der Wolf unsere Adresse hat, also zum Beispiel, fragt er dann, dann sagt die Mutter, Wölfe können doch gar nicht lesen. Ja, aber sie haben eine feine Nase, vielleicht findet der Wolf unser Haus mit der Nase, und die Mutter wiegelt immer ab. Und man sieht förmlich, also dieses Hasenkind liegt im Bett und man sieht fast so vor Furcht, so denkt man zuerst, diese Bettdecke wackeln. Also es ist eine unglaubliche Spannung, und er fragt dann immer, und kommt er nicht wirklich und könnte es nicht doch sein? Und in den Illustrationen sieht man in jedem Bild den Wolf, und der Wolf kommt immer näher, und er kommt immer näher, und er kommt immer näher. Und dann hat es ein Ende, das zieht ihn den Boden unter den Füßen weg. Das ist so grandios gemacht, weil es im Prinzip auch fast Philosophie im Bilderbuch ist, weil sie einen auf eine falsche Fährte gelotst hat. Und ich verrate natürlich jetzt nicht, wie das Ende ist.
Aber Sie haben uns jetzt dafür richtig Lust aufs Lesen gemacht.
Vielen Dank.
Ute Gartmann von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharnbeck. Dankeschön für diese Empfehlungen und alles Gute für Sie.
Danke, für Sie auch.